Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir beginnen diese Fokussendung mit einer kleinen pointierten Geschichte, erzählt vom Hirnforscher und Neurobiologen Professor Dr. Gerald Hüther über die Schwierigkeit, sich zwischen den Verpflichtungen des Alltags zurechtzufinden.
Etwa so wie diese Frau, die den ganzen Tag heftig gearbeitet hat in ihrer therapeutischen Einrichtung. Und dann hat sie noch einen Anruf bekommen von ihrem Mann, dass nun am Abend auch noch Gäste kommen. Und dann hetzt sie von der Arbeit nach Hause. Und da warten die drei Kinder und der Mann und die Gäste. Und dann muss sie noch schnell einkaufen. Und deshalb geht sie dann noch in dieses Kaufhaus und kauft nun alles ein und packt das alles in ihre Tüten. Und dann rennt sie mit diesen beiden Tüten durch den Park und überlegt die ganze Zeit, ob sie auch nichts vergessen hat. Die Butter und den Käse und die Wurst und alles. Und dann, wie sie da mitten durch den Park rennt, mit diesen Tüten und ganz noch in Gedanken bei dem Einkauf, da tritt plötzlich ein Mann hinter einem Gebüsch vor und stellt sich so hin. Ein Exhibitionist. Und dann bleibt sie erschrocken stehen, guckt ihn an und sagt dann, ach ja, die Shrimps. Das ist. Das ist eine hirntechnische Meisterleistung. Und sie zeigt auch gleichzeitig, und darauf will ich jetzt hinaus, sie zeigt natürlich das Problem, in dem wir stecken.
Abgesehen davon, dass der Hirnforscher Gerald Hüther Humor beweist, macht die Szene deutlich, wie Bilder Gedanken und Vorstellungen aktivieren.
Was hier im Hirn dieser Frau passiert ist, sie hatte ein sogenanntes voraktiviertes Netzwerk. Und dann hat dieses voraktivierte Netzwerk diese Eigenschaft, all das, was man dann in dieser Situation denkt oder wahrnimmt, erlebt, dass das automatisch an das drangehängt wird wie ein Magnet, an das, was man gerade so denkt.
Professor Dr. Gerald Hüther ist gegenwärtig wohl einer der bekanntesten Neurobiologen, jedenfalls in Deutschland. Er lehrt im Fachbereich Medizin an der Universität Göttingen und arbeitet auf dem Gebiet der experimentellen Hirnforschung. Er untersucht unter anderem die Auswirkungen von Angst und Stress auf Gehirn und Verhalten oder etwa die Beeinflussbarkeit der kindlichen Hirnentwicklung durch psychosoziale Faktoren und psychopharmakologische Behandlungen. In dieser Fokussendung wird Professor Gerald Hüther diese Themenbereiche streifen. Sein Thema ist die seelische Gesundheit aus neurobiologischer Sicht. Ich nehme vorweg, es ist ein berührender und faszinierender Vortrag, den Professor Hüther im Rahmen der Gründung der Reisach-Akademie an der Hochgradklinik bei Oberstaufen gehalten hat.
Diese Neurobiologie ist natürlich auch nur eine Wissenschaft. Und da gibt es auch sehr viele voraktivierte Netzwerke in den Hirnen der Kollegen. Und im vergangenen Jahrhundert war gewissermaßen die Voraktivierung darauf eingestellt, dass man das Hirn eben auch so fast wie ein Computer oder wie eine Maschine verstanden hat. Man hat geglaubt, es würde durch irgendwelche genetischen Programme zusammengebaut. Und dann läuft man dann eine Zeit lang mit diesem fertig zusammengebauten Gerät herum und dabei nutzt es sich dann ab oder es kriegt irgendwelche Defekte und die muss man dann entsprechend reparieren. Das ist eine sehr unglückliche Vorstellung. Und sie lässt auch relativ wenig Raum für das, was wir im Augenblick eigentlich bräuchten in dieser Gesellschaft, in der wir bisher ja, wie im folgenden Jahrhundert, leider immer noch in erster Linie als Ressourcenausnutzer unterwegs sind. Wir suchen immer, wo es noch was gibt, was wir ausnutzen können, und dann nutzen wir es aus. Bodenschätze, Kontinente, andere Menschen setzen wir dann für unsere Zwecke ein, bebauen Schulen, in denen Ressourcen herangezüchtet werden für die Wirtschaft, machen uns selbst zur Ressource, wir nehmen inzwischen sogar in hohem Maße sogenannte kognitive Enhancer ein, damit wir noch besser funktionieren. Und wie man sich natürlich vorstellen kann, ist das ein ziemlicher Irrweg, weil er dazu führt, dass man irgendwann bei der Erkenntnis ankommen muss, ob man das will oder nicht, dass man nicht ewig Ressourcenausnutzer sein kann und dass es dann auf was anderes ankommt. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Augenblick erleben, diesen Wandel, der so unglaublich schwer ist, von einer Ressourcenausnutzungskultur in eine Potenzialentfaltungskultur. Und das wäre möglich und das ist die frohe Botschaft der Hirnforschung. Es geht mehr, als wir im Augenblick so auf die Strecke bringen. Es steckt mehr in uns als das, was wir tatsächlich im Augenblick sind. Wir könnten unser Gehirn auch noch mal auf eine ganz andere Weise nutzen. Wir könnten aus eingefahrenen Sackgassen herauskommen und wir könnten unsere beiden Einkaufstaschen gelegentlich eben auch mal abstellen, könnten uns umschauen und könnten tatsächlich sehen, was es da alles Wunderbares zu sehen und zu entdecken gibt. Und das Schönste, was die Hirnforschung da entdeckt hat und gesehen hat, ist, dass das Hirn zeitlebens plastisch ist, zeitlebens formbar ist, zeitlebens es möglich ist, dass man neue Erfahrungen im Hirn verankert und dass sich dann, wenn man neue Erfahrungen macht, eben auch neue Netzwerke einstellen und herausbilden und stabilisieren. Das geht bis ins hohe Alter. Das geht natürlich bei den kleinen Kindern besonders gut, aber es geht bis in das hohe Alter, sodass wir, und das habe ich vor 5, 6 Jahren selbst auch noch so gesagt, davon ausgehen können, dass wir so ein Bild zeichnen können, das Gehirn ist eine Baustelle. Und er wird das ganze Leben lang gebaut. Und inzwischen hat sich diese Vorstellung noch um eine Dimension erweitert und die tut furchtbar weh. Weil wenn man die Ressourcennutzer in unserer Gesellschaft alle anguckt, dann wirken die ja wie Siegfried, der im Drachenblut gebadet hat. Die sind also wunderbar angepasst an das, was da von ihnen verlangt wird. Sie haben sich selbst funktionalisiert und dieser glatte Panzer ist sozusagen an kaum einer Stelle noch durchdringbar. Aber hinten auf dem Rücken gibt es dieses wunderbar kleine Wunde, diese Wundestelle, da wo das Lindenblatt beim Bad des Siegfried im Drachenblut gelegen hat. Und auf dieser Wundenstelle steht: Es gibt kein gutes Leben, ohne dass man sich begeistert.
Für den Neurobiologen Professor Gerald Hüther ist unser Gehirn bei der Geburt nicht fix ausgebildet, sondern zeitlebens plastisch und formbar. Für die positive Formbarkeit sei eines wichtig: Begeisterung, sagt Professor Gerald Hüther. Er zeigt das an der Entwicklung von Kleinkindern. Bei denen gäbe es noch die tägliche Mehrfachbegeisterung.
Und dann sieht man, dass sich kleine Kinder, 3, 4 Jahre alt, eigentlich am Tag, ich schätze so 20 bis 50 Mal, rettungslos begeistern über sich selbst. Über das, was sie da wieder entdeckt haben, was sie wieder hingekriegt haben. Und jedes Mal, wenn man sich an etwas so begeistert, geht im Hirn die Gießkanne an, mit der die Nährstoffe ausgeschüttet werden. Das sind besondere Transmitter, die nicht immer zu ausgeschüttet werden im Routinebetrieb und in dem Zustand, wo man mit den kognitiven Enhancern reinkommt, wird diese Gießkanne überhaupt nicht mehr angestellt. Und auch bei uns ist sie eben gelegentlich doch ziemlich schon verkümmert, diese Gießkanne. Wir nennen das manchmal Belohnungssystem oder Motivationssystem. Es sind Netzwerke in den sogenannten emotionalen Zentren unseres Gehirns. Und wenn diese dort liegenden Zellgruppen aktiviert werden, werden über die Fortsätze dieser Zellen an den Enden dieser Fortsätze diese besonderen Botenstoffe ausgeschüttet, die wir neuroplastische Botenstoffe nennen. Diese neuroplastischen Botenstoffe können etwas anderes als die, die wir im Routinebetrieb da immer so im Hirn als Rennpferde benutzen. die können dahinterliegende Nervenzellen bis ins Mark gewissermaßen erschüttern. Wissenschaftlich heißt das, sie setzen eine Kaskade von Signaltransduktionsprozessen in Gang, die bis in den Zellkern hineinreichen und dort dazu führen, dass neue Genprodukte abgeschrieben werden, neue Eiweiße abgeschrieben werden, die im Routinebetrieb eben alle nicht abgeschrieben werden. Die nur dann abgeschrieben werden, wenn es eben unter die Haut geht und diese neuen Eiweiße, die da gebildet werden, die von bestimmten Gensequenzen abgelesen werden, die im Routinebetrieb nicht abgelesen werden, die werden gebraucht, um neue Fortsätze zu bilden, um neue synaptische Kontakte zu machen, um bestehende synaptische Kontakte fester zu machen, sodass es auf diese Weise zu diesem wunderbaren Phänomen kommt, dass man gewissermaßen aus anfänglich dünnen Nervenwegen allmählich Straßen macht, die immer besser begehbar werden. Und wenn man sich zu lange und zu sehr für immer das Gleiche begeistert, kriegt man dann sogar Autobahnen ins Hirn. Und da kommt man dann auch wieder so schlecht wieder runter, wie man weiß. Und dann wird es Zeit, dass man mal wieder etwas erlebt, was einem unter die Haut geht, dass man Möglichkeiten findet, auch nochmal andere Genprodukte abzuschreiben, andere Netzwerke zu aktivieren, und dann lernt man wieder etwas anders und kann das in seinem Hirn verankern. Und dieser Begriff Begeisterung ist deshalb so wichtig, weil er uns auch klar macht, wo unsere Gesellschaft im Augenblick krankt. Und es gibt ja nicht nur kranke Menschen, es gibt ja auch eine ganze kranke Gesellschaft. Und je kränker die Gesellschaft wird, desto kränker werden auch die Menschen in dieser Gesellschaft. Und so ist es ja kein Wunder, dass die WHO den westlichen Industriestaaten prognostiziert, dass in den nächsten 20 Jahren der Anteil derjenigen Menschen, die mit Angststörungen und depressiven Erkrankungen in solchen Kliniken leiden, in solchen Kliniken landen, immer größer wird, und deshalb ist es wichtig, dass diese Kliniken sich verändern.
Die Kanne der Begeisterung ist im Kleinkind stark ausgeprägt und kommt mit zunehmendem Alter, bedauerlicherweise möchte man sagen, immer weniger zum Einsatz, sagt der Neurobiologe Gerald Hüther.
Wie gesagt, im Alter von 3 Jahren hatten wir noch 30 bis 50 Mal pro Tag diese Gießkanne im Hirn an, wo es von Kopf bis Fuß mit uns durchgegangen ist vor lauter Begeisterung, und deshalb haben wir damals auch so viel gelernt. Deshalb ist auch so viel hängen geblieben. Und dann sind wir älter geworden, 15, 16, dann geht die Gießkanne vielleicht noch einmal pro Tag an. Dann, die meisten von Ihnen sind jetzt in dem Alter, wo sie dann vielleicht noch einmal pro Woche angeht. Und dann kommt irgendwann die Zeit, da geht sie nur noch Ostern und Weihnachten an. Und dann wird es immer schwerer. Vielleicht kennen Sie diese Studie, ich erwähne sie immer wieder, weil sie deutlich macht, was diese Plastizität, diese Neuroplastizität tatsächlich bedeutet. Seit 10 Jahren wird im Gehirn von Jugendlichen, das ist eine Studie, die in England gemacht worden ist, seit 10 Jahren wird im Gehirn der Jugendlichen dort eine Region immer größer, breitet sich immer mehr aus, ist jetzt schon fast doppelt so groß geworden, wie sie vor 10 Jahren bei den damaligen Jugendlichen war. Das ist die Region, die zuständig ist für die Regulation der Daumenbewegung. Bei Rechtshändern hier links oben im sensomotorischen Kortex. So, und dann geht es nicht darum, dass das durch Übung kommt. Das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, der für diese Klinik und die Arbeit in dieser Klinik bedeutsam sein könnte. Nicht durch Übung wird diese Repräsentanz größer. Mich könnte man zum Beispiel 2 Jahre anschnallen und mich jeden Tag zwingen, 1 Stunde lang mit dem Daumen irgendeine Tastatur zu bedienen. Es würde in meinem Hirn nichts passieren. Genauso wenig wie in meinem Hirn irgendwas passieren würde, wenn ich ständig Telefonbücher auswendig lernen würde. Es interessiert mich nicht. Ich finde das nicht bedeutsam. Und deshalb begeistere ich mich auch nicht dafür. Aber diese jungen Menschen, die begeistern sich dafür. Und deshalb kriegt man diese Veränderungen ins Hirn. Und an der Stelle sei es auch schon mal gesagt, dass wir uns auch vielleicht in Zukunft etwas genauer überlegen müssen, wofür wir junge Menschen begeistern. Oder wem wir es überlassen, diesen jungen Menschen Bedeutsamkeiten zu offerieren, für die sie sich begeistern, die hirntechnisch ein Riesendebakel sind. Wenn man sich also für irgendetwas begeistert, dann verändern sich diese Strukturen im Hirn. Das gilt eben nicht nur für die Jungen, das gilt auch für die Alten. Wenn sie also jetzt nochmal Lust haben, ein paar neue Verschaltungen ins Hirn zu bekommen, dann lernen sie jonglieren, wohlgemerkt mit Begeisterung. Und wenn sie das ein halbes Jahr gemacht haben, kann ich sie in die Röhre legen, kann ihnen zeigen, wie da die Kabel im Hirn immer dicker geworden sind, die sie fürs Jonglieren brauchen. Das gilt für das Erlernen von Musikinstrumenten, das gilt für alles, was man im Leben tut und wofür man sich begeistert. Und natürlich könnte ein 85-jähriger Herr hier aus Oberstaufen auch noch Chinesisch lernen. Kein Thema. Aber er müsste sich so sehr begeistern. Das wird in der Volkshochschule hier in Oberstaufen nicht gehen. Der müsste noch mal richtig in Schwung kommen. Es müsste noch mal richtig mit ihm durchgehen, sprich, er müsste sich in eine junge, hübsche, 75-jährige Chinesin verlieben. Und es müsste so mit ihm durchgehen, dass er sagt, natürlich komme ich gerne mit, weil die sagt, ich finde dich auch toll, aber ich will nach Hause, nach China, Mittelchina, in das kleine Dorf Qingfeng. Und wenn er dann mitgeht nach Mittelchina in das kleine Dorf Qingfeng, wissen sie alle, wie sie hier sitzen, wenn sie ehrlich sind, dass der in einem halben Jahr Chinesisch kann. Warum denn nicht? Es geht ja gar nicht anders. Also es ist kein hirntechnisches Problem, wenn wir mit 85 nicht mehr Chinesisch lernen können, sondern es ist ein Problem dieser Begeisterung.
Am Beispiel des betagten Herrn, der Chinesisch lernt, verdeutlicht der Hirnforscher Gerald Hüther die Wichtigkeit der Begeisterung für jeden von uns. Das Grundübel ist das genaue Gegenteil, nämlich die fehlende Begeisterung, so Professor Hüther.
Und da klemmt es bei uns im Augenblick ganz heftig. Und ich glaube sogar in manchen Therapieformen klemmt es an diesem Punkt, dass eigentlich eine Therapie nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie denjenigen, der sie durchläuft, begeistert. Das ist die erste frohe Botschaft aus der Hirnforschung. Es könnte sich alles ändern, wenn es uns nochmal gelänge, uns für irgendwas zu begeistern. Die zweite große Botschaft heißt, wir kommen nicht als Mängelwesen zur Welt, sondern wir kommen mit Fülle. Mit wunderbarer, großartiger Fülle zur Welt. Die genetischen Programme, weil sie eben nicht wissen, wie man ein gutes menschliches Hirn macht und weil sie auch darauf gefasst sein müssen, dass der Besitzer dieses Hirns dann in China möglicherweise zur Welt kommt oder am Nordpol bei den Inuit oder aber im amazonischen Regenwald. Und da braucht er jedes Mal ein anderes Hirn. Und deshalb machen die genetischen Programme einen wunderbaren Trick. Die schenken uns ein Hirn, in dem zu viel drin ist. Also wir alle hatten schon mal ein Drittel mehr Nervenzellen, das sind Milliarden nebenbei gesagt, ein Drittel mehr Nervenzellen in unserem Hirn, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Das ist schon in den ersten 9 Monaten deutlich geworden, dass man die nicht alle braucht. Und das eine Drittel ist uns weggeschrumpelt. Deshalb für all diejenigen, die sich immer noch erschüttern lassen von diesen Nachrichten in der Presse, dass man jeden Tag in meinem Alter 10.000 Nervenzellen verliert, vergessen Sie es. Es sind Peanuts, gemessen an dem, was wir schon hinter uns haben. Genauso wenig wie die genetischen Programme wissen, wie man ein schönes, gutes Hirn macht und wie viele Nervenzellen man dazu braucht, wissen die, wie man diese Nervenzellen verschalten soll. Und deshalb machen sie den gleichen Trick. Sie bringen die verschiedenen neuronalen Zentren, diese sogenannten Kerngebiete, diese Nervenzellen im Gehirn, zunächst erstmal dazu, Fortsätze auszuwachsen. Das ist ein ganz einfaches Programm. Das heißt, mach jetzt Fortsätze und verknüpfe dich mit allem, was du findest, was irgendwie zu dir passt. Und dann sieht man in den verschiedenen Regionen des Hirns, das geht hinten unten los und hört von oben, wie ich nachher noch versuche herauszuarbeiten, hoffentlich nie auf. Dann machen die erstmal riesige Überschüsse an Fortsätzen. Alles verknüpft sich mit allem. Und hinten unten im Hirnstamm ist es eben schon fertig, wenn man auf die Welt kommt. Auch in diesem sogenannten Mittelhirn oder limbischen System ist weitgehend alles schon fertig verknüpft. Es hat sich sozusagen vorgeburtlich strukturiert. Und plötzlich fangen wir an zu begreifen, wie diese vorgeburtlichen Strukturierungsprozesse gelenkt und gesteuert werden. Und halten Sie sich fest, sie werden gesteuert anhand von Eingängen aus dem eigenen Körper. Und da sitzt ein kleines Hirn obendran am Körper. Und das kriegt dann irgendwann die ersten Verbindungen zu einem Gebiet, was aus dem Brustkorb kommt, wo die Muskeln für die spätere Atmung sitzen. Und dann füllt sich beispielsweise immer wieder bei diesem ungeborenen Kind durch Serum, was vom Blut in die Lunge gedrückt wird, die Lunge. Und dann kann man mit Ultraschall sehen, wie das ungeborene Kind schon lange, lange, bevor es irgendwas anderes macht, sozusagen als fast eine der ersten eigenen Leistungen, die Lunge schwillt an. Und dann kommt es zu einer konzertierten Kontraktion all dieser Muskeln, die jetzt so gedehnt worden sind. Und dann macht das Kind dieses hier. Ausatmen. Das ist die erste eigene Leistung, die ein Mensch auf der Welt, sozusagen bevor er auf der Welt ist, schon lernt. Und jedes Mal, wenn er ausatmet, werden all diese Muskelkontraktionen natürlich auch zum Hirn weitergeleitet. Also entsteht in diesem Gebiet, was dann später mal das Zentrum werden soll, mit dem die Atembewegungen reguliert werden, immer ein wiederkehrendes Muster. Und das wird immer wieder aufgebaut. Und je häufiger das aufgebaut wird, desto stabiler wird dieses Muster und dann hat man eine innere Repräsentanz zur Steuerung des Atemprozesses in seinem Hirn. Und sie ist nicht von genetischen Programmen da reingebaut worden, sondern man hat sie sich schon als Embryo sozusagen durch einen erfahrungsgetriggerten Prozess selbst aufgebaut. Das Gleiche gilt dann für die ersten Armbewegungen. Das Netzwerk ist bereit, so ein Muster aufzunehmen und dann fangen die ersten Zuckungen an und dann kommen die ersten Muster hier oben an und dann entsteht in einem koevolutiven Prozess, wo eines sich am anderen strukturiert, werden die Armbewegungen immer stabiler und immer gezielter und das Netzwerk zur Steuerung der Armbewegungen wird auch immer besser und am Ende der Schwangerschaft kann man beobachten, wie das ungeborene Kind ganz gezielt seinen Daumen in den Mund führt. Es hat es gelernt. Und wenn da keine Arme sind, wie bei diesen Kontergan-Geschädigten, dann wird diese entsprechende, ist die Natur so großartig, dass dieses wunderbare Netzwerk, mit dem man eigentlich die Arme steuern könnte, auch noch gleich mitbenutzt wird, um die Beine noch besser steuern zu können. Und deshalb sind all diejenigen, die ohne Arme auf die Welt kommen, solche Hochbegabten, die uns vormachen, was ein Mensch potenziell mit seinen Beinen alles machen könnte. Leider haben wir alle Arme und können das nicht erfahren.
Die Formbarkeit unseres Gehirns zeige sich schon vor der Geburt. Bereits hier entstehe ein fein gesponnenes Beziehungsnetz zwischen Körper und Gehirn. Der Hirnforscher Gerald Hüther nennt sie Netzzellenverschaltungen. Erwachsene finden oft über Therapieformen mühsam wieder zu diesen Verbindungen zwischen Körper und Gehirn, sagt Professor Hüther.
Denn nachdem sich das Hirn so einigermaßen anhand des eigenen Körpers oder so wunderbar anhand des eigenen Körpers in den älteren Bereichen strukturiert hat, findet nun der nächste weitergehende, darüberliegende Strukturierungsprozess statt durch Erfahrungen, die man nun nicht in der Beziehung zum eigenen Körper macht, sondern durch Erfahrungen, die man in der Beziehung zu anderen Menschen machen. Auch das geht schon vorgeburtlich los. Auch da gibt es wunderbare Beispiele, wie man plötzlich besondere Begabungen erwerben kann, vorgeburtlich, aber auch besondere Verletzungen und langanhaltende Störungen. Stellen Sie sich vor, dass das ungeborene Kind da im Mutterleib wunderbar seine Turnübungen macht, um seine Netzwerke im Hirn zu stärken. Da braucht es einen günstigen Raum, der ist normalerweise immer dann gegeben und deshalb geht es diesem ungeborenen Kind auch immer dann am allerbesten, wenn es der Mutter gut geht. Wenn die nicht in Stress steckt, wenn die keine Angst hat, wenn sich die Bauchdecke ganz weich macht und dann plötzlich sehr viel Luft ist zum Bewegen und wenn sie eine Schwangere nehmen und legen die hier auf den Tisch und gehen mit dem Ultraschallgerät auf den Bauch und bitten sie, sich eine Lebenssituation zu imaginieren, in der es eine schwere seelische Verletzung für sie gegeben hat, Verlust eines wichtigen Lebenspartners oder Trennung oder was es da alles so gibt, dann können sie feststellen, dass sobald die Frau in dieses innere Bild hineingeht und dann auch dieses Gefühl wieder erlebt, dass das ungeborene Kind anfängt, in die hinterste Ecke zu kriechen und sich zu verkrampfen. Wie ein Wunder sieht das aus. Die Erklärung ist völlig banal. Immer dann, wenn man Angst hat, das kennen Sie alle, spannt sich die Bauchdecke an. Und da das Fruchtwasser nicht komprimierbar ist, geht der ganze Druck auf das ungeborene Kind. Es fühlt sich sozusagen zusammengedrückt. Und wenn jetzt noch das Fatale passiert, dass die Mutter immer in einen solchen angespannten Belastungszustand kommt, wenn draußen einer rumschreit, wenn mit Türen geschlagen wird, wenn irgendwelche lauten Geräusche draußen sind oder wenn die Mutter selbst mit so einer emotional gefärbten Stimme herumschreit, dann verkoppelt sich im kindlichen Hirn dieses Gefühl von Angst, was da ausgelöst wird, mit diesen sensorischen Wahrnehmungen. Und sie bekommen ein Kind, was auf die Welt kommt, was immer dann anfängt zu schreien und zusammenzuzucken, wenn diese gleichen Geräusche wieder auftauchen. Und oft sind es dann Mütter, die das Kind auf den Arm nehmen und dann mit emotional stark geladener Stimme, ach mein Kleines, so. Und das hört sich für das Kind so ähnlich an wie damals, als sie immer geschrien hat, schlag mich nicht. Und dann fängt es an zu weinen. Und damit haben wir den Anfang einer schwierigen Beziehung. Aber ich will Sie nicht mit diesen schlechten Dingen und schlechten Nachrichten aufhalten. Es geht auch umgekehrt. Mozarts Mutter ist ein schönes Beispiel, an dem man das deutlich machen kann. Der ging es immer, natürlich nicht immer zu gut in der Schwangerschaft, aber es gab natürlich Augenblicke, wo es so richtig gut war, wo sie sich entspannt hat, wo Atmung, Herzschlag synchronisiert worden sind, wo die Blutversorgung des Embryos optimal war, wo die Bauchdecke ganz weich wurde, weil sie sich so wohl gefühlt hat. Und das waren dann die Momente, in denen Vater Mozart gerade wieder mal gegeigt hat. Und dann verknüpft sich eben dieses Wohlgefühl vorgeburtlich und das dabei aktivierte Netzwerk mit der wahrgenommenen Musik, mit dem Ergebnis, dass ein Kind auf die Welt kommt, was immer dann leuchtende Augen bekommt, von der Geburt an, wenn da Musik ertönt. Möglichst die, die es vorgeburtlich schon kennt. Und wenn dann einer da ist, der diesen Impuls aufgreift, diese Begeisterung sozusagen weiter nährt, dann kann daraus jemand werden, den wir dann später als Genie bezeichnen.
Seelische Gesundheit aus neurobiologischer Sicht ist das Thema der heutigen Fokussendung. Der Hirnforscher, Universitätsprofessor Dr. Gerald Hüther, verdeutlicht in seinem Vortrag die Wichtigkeit der Begeisterung für unser aller Leben. Wenn unsere Gehirne schon vor der Geburt plastisch und formbar sind, wie Professor Hüther anmerkt, dann nehmen unsere Gehirne schon während der Schwangerschaft alles wahr, was rund um uns geschieht. Hier werden Kreativität und Offenheit ebenso grundgelegt, wie bleibende Schäden verursacht werden können. Dem liegen nach Ansicht von Professor Hüther zwei Erfahrungen zugrunde.
Das erste ist die Erfahrung, dass das Kind aus Ängste verbunden war. Nie wieder im Leben war man so eng mit jemandem verbunden. Und daraus als Erfahrung, die im Hirn verankert wird, entsteht dann diese Erwartungshaltung, wenn man als kleines Baby auf die Welt kommt, dass das da so weitergehen könnte. Jedes Kind hofft also, dass da draußen jemand ist, der ihm Geborgenheit und Schutz gibt, der ihm das Gefühl gibt, dass er dazugehört. Das ist eine Riesensehnsucht. Wir haben da sogar ein spezielles System im Hirn, was das Ganze noch schön verstärkt. Das ist dieses Oxytocin-System, das sogenannte Bindungssystem. Und dann gibt es eine zweite basale Erfahrung, auch schon vorgeburtlich gemacht, und die ist genauso banal. Man ist gewachsen. Es ist nicht zu verhindern. Jeder, der auf die Welt gekommen ist, ist vorgeburtlich gewachsen. Das hat das Gehirn genauso als Erfahrung verankert und daraus entsteht diese Erwartungshaltung, dass es da draußen so weitergeht, dass man da Gelegenheiten findet, wachsen zu dürfen, seine Potenziale entfalten zu dürfen, Aufgaben zu finden, an denen man zeigen kann, dass man was kann, frei zu werden und autonom. Und dann haben Sie dieses Spannungsfeld beschrieben, in dem wir unser Leben alle verbringen, auf der Sehnsucht nach dem, was wir vorgeburtlich kennen, nämlich gleichzeitig wachsen zu dürfen und gleichzeitig verbunden zu sein, und was dann nach der Geburt oftmals so schwer ist. Da kann man wachsen wie verrückt und verliert alle Verbindungen. Das sind die ganz Freien. Und andere bleiben in klebrigen Klammeraffenbeziehungen hängen und haben das ganze Leben lang diese unstillbare Sehnsucht nach Freiheit. Und wenn eines dieser beiden Bedürfnisse nicht gestillt werden kann, dann leiden Menschen Not. Dann ist das hirntechnisch eine Situation, als würde man Schmerzen erleiden. Und selbst das können die Hirnforscher inzwischen mit ihren bildgebenden Verfahren nachweisen, dass wenn man Menschen in funktionellem Kernspinn in eine Situation bringt, mit Hilfe von Videobrillen, wo ihnen irgendwas eingespielt wird. In dem Falle ist das einer, der also Gelegenheit bekommt, in einem Volleyballteam mitzuspielen. Und er ist das kleine grüne Männlein, was da immer einen Ball kriegt. Und wenn er sich so richtig gut eingespielt hat mit den anderen und die ihm zugespielt haben und er denen zugespielt hat und er sich dann so ganz mit dem grünen Männlein identifiziert hat, dann schaltet man das Programm hinten so langsam um und dann kriegt er keinen Ball mehr. Dann sieht man, wie der dann so rum, ja, und er wird ganz unruhig und er würde doch so gerne weiter mitspielen. Das ist Ausschluss aus einer Gemeinschaft. Und wenn man jetzt das Hirn scannt, sieht man genau die gleichen Bereiche aktiviert, als würde man diesem Mann oder dieser Person körperliche Schmerzen zuführen. Das heißt, der Ausschluss aus der Gemeinschaft ist nicht nur etwas, was unangenehm ist, sondern es tut weh. Es tut genauso weh, als würde man verprügelt. Und dafür braucht man dann eine Lösung. Und ich weiß, dass man bisher diesen zweiten Teil des Versuches noch nicht gemacht hat, oder ich kenne ihn noch nicht, aber ich weiß, dass es mit Sicherheit genauso ausfällt, wenn man Menschen, die zeigen wollen, dass sie etwas können, daran hindert, tut das genauso weh. Wenn die wachsen wollen, wenn die autonom werden wollen, wenn die frei sein wollen und dann irgendwo funktionalisiert werden, tut das genauso weh. Dann hat man auch Schmerzen und dafür braucht man Lösungen. Und die einzige Lösung, die es gibt, ist die, dass man jemanden findet, dass man Menschen findet, Gemeinschaften findet, in denen man gleichzeitig wachsen darf und dazugehören darf. Dann geht es. Und ich kann ihm versprechen, das sind die wenigsten Menschen, denen das gelingt. Alle anderen leiden. Haben Schmerzen, man könnte auch sagen, haben Stress im Hirn und brauchen dann, nennen wir es mal so einfach, Beruhigungspillen. Sie brauchen Bewältigungsstrategien, mit denen sie einigermaßen es schaffen, dieses aufgeregte System, was da ständig ruft, ich möchte dazugehören, ich möchte zeigen können, dass ich was kann, beruhigt wird. Und das sind dann Ersatzbefriedigungen, die man sich dann sucht. Weil man nicht das bekommt, was man braucht, nimmt man sich dann halt das, was man kriegen kann. Und das können dann verschiedenste Dinge sein. Das können Drogen sein, das kann Alkohol sein, das kann Karriere sein, das kann Macht sein, die man sich aneignet. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da können Sie selbst sicherlich händeweise sich das abzählen, was für sonderbare Befriedigungen Menschen suchen, wenn sie nicht das bekommen, was sie eigentlich brauchen. So, und das Befriedigen eines Bedürfnisses ist etwas anderes als das Stillen einer Sehnsucht. Beim Befriedigen eines Bedürfnisses geht dann immer dieses dopaminerge System als Belohnungssystem an und das, was man da gemacht hat, um das Bedürfnis zu stillen, wird in Form der dabei aktivierten Netzwerke im Hirn immer stabiler und man macht dauernd immer wieder diese Erfahrung, es reicht nicht. Man braucht immer mehr von dem, was man da sucht oder was man ersatzweise gewissermaßen sich gegeben hat, weil man das, was man brauchte, nicht bekommen hat, dann braucht man davon immer mehr. Und dabei macht man dann eine Erfahrung, nämlich die des Mangels, dass es nie reicht, dass man nie genug kriegen kann, Und diese Erfahrungen verdichten sich im Hirn, und zwar im Frontalhirn, jetzt bin ich schon ziemlich weit oben, zu etwas, was wir Haltungen nennen und inneren Einstellungen. Und diese Haltungen und inneren Einstellungen, die da entstehen, die kennen Sie alle, die heißen Gier, die heißen Neid, die heißen Habsucht. Das sind alles diese engmachenden Einstellungen und Haltungen, mit denen Menschen unterwegs sind, um sich immer mehr von dem zu verschaffen, was sie kriegen können, weil sie das, was sie brauchen, nicht bekommen können.
Es kann Menschen erschüttern, wenn man sie daran hindert, etwas zu zeigen, was sie können. Viele Menschen erleben genau das in Familie oder Beruf. Da geht es jenem besser, die Gemeinschaften finden, in denen sie das Gefühl haben, dazuzugehören und wachsen zu dürfen. Wer das alles nicht findet, zeigt das, was wir ein eigenartiges Verhalten nennen würden. Für den Neurobiologen Professor Gerald Hüther ist nicht dieses Verhalten zu ändern.
Was wir im letzten Jahrhundert dauernd gemacht haben, wenn wir gemerkt haben, dass Menschen sich auf eine für sie ungünstige Weise verhalten, dann wollten wir immer deren Verhalten verändern. Deshalb gibt es, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, nein, ich sage es nicht. Deshalb gibt es so viele Ratschläge, so viele Klugscheißer, Besserwisser und Alleskönner, die anderen dauernd erzählen wollen, wie sie zu sein haben, wie sie sich zu verhalten haben. Deshalb gibt es Programme, mit denen man versucht, das Gesundheitsverhalten zu ändern, mit denen man versucht, das Lernverhalten zu ändern, das Arbeitsverhalten, das Partnerverhalten, Verhalten, Verhalten, Verhalten. Was wir ändern müssten, ist nicht das Verhalten, sondern wir müssten das verändern, hirntechnisch, was das Verhalten steuert. Und das ist die Haltung, das ist die innere Einstellung. Die ist dafür verantwortlich, dass Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und nun ist es eben so, das haben wir jetzt schon schön herausgearbeitet, dass diese Einstellungen und Haltungen entstehen aufgrund von Erfahrung. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn man Babys im Alter von einem halben Jahr vor einen Bildschirm setzt, auf dem ein Berg abgebildet ist, und dann kommt so ein kleines gelbes Männlein angelaufen auf dem Bildschirm und krabbelt diesen Berg hoch. Und dabei strengt es sich furchtbar an und es rutscht dann immer wieder zurück. Und irgendwann hat es das geschafft und ist endlich auf dem Berg oben. Und dann guckt das Baby dahin und denkt sich seinen Teil oder was weiß ich. Und dann kommt die zweite Sequenz und wieder hat man den Berg und das kleine gelbe Männlein, was da hochkrabbelt. Und dann kommt plötzlich ein grünes von hinten und schiebt. Dann kommen die da hoch. Und dann kommt die dritte Sequenz, so wieder das kleine gelbe Männlein, wieder der Berg, wieder dieses Geschnaufe. Und dann kommt ein blaues von oben und drückt es runter. Und das zeigt man diesem 6 Monate alten Baby und anschließend setzt man vor diesem Baby ein kleines grünes und ein kleines blaues Männlein hin und guckt, welches nimmt das Baby. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, im Alter von 6 Monaten nehmen alle Babys, die das gesehen haben, das grüne Männlein. Das heißt, sie identifizieren sich mit dem Unterstützer. Das ist ihre Erfahrung, die sie bis dahin im Grunde genommen gemacht haben. Mit Ausnahmen, aber im Wesentlichen haben sie alle die Erfahrung gemacht, dass sie in ihrem Bedürfnis zu wachsen und dazu zu gehören, von anderen unterstützt werden. Und aus dieser Erfahrung erwächst schon bei den 6 Monate Alten diese innere Haltung, dass man sich mit demjenigen identifiziert, der unterstützt. Dasselbe Experiment hat man dann mit denselben Babys gemacht, als sie 1 Jahr alt waren. Und da ist auf einmal, ich weiß es nicht genau, 10 oder 20% dieser Babys dabei, die nehmen den blauen. Das heißt, im Alter zwischen einem halben und einem Jahr machen die Kinder schon diese Erfahrung in den jeweiligen Familiensystemen, dass es da einen gibt, der auf Kosten von anderen unterwegs ist und das sehr erfolgreich. Das kann ein älteres Geschwister sein, das kann auch die Mama sein oder der Papa, wer immer. Und dann identifizieren sie sich eigentlich mit dem destruktiven Anteil, der, man müsste sagen, asozial unterwegs ist. Angeboren ist das nicht. Aber es ist eben sehr, sehr schwer zu verändern. Und wenn dann keiner kommt, der diesen Kindern hilft und ihnen nochmal Gelegenheit gibt, die Erfahrung zu machen, dass es schön sein kann, unterstützt zu werden und selbst andere zu unterstützen, dann bleibt diese Haltung so bestehen, wie sie ist. Und ich fürchte, dass bei 2/3 der Kinder, die heutzutage in die Schule kommen, die alle dieses blaue Männlein nehmen würden. Ist nicht gemessen worden, aber Aber die Gefahr ist sehr hoch, dass wir immer mehr Kinder in unserer wettbewerbsorientierten Gesellschaft heranziehen, die sich nur noch mit dem identifizieren, der sich auf Kosten von anderen bereichert. Das ist ja auch die übliche Kultur in einer Ressourcennutzungskultur, dass man sein schwaches Ego aufbaut, indem man andere abwertet. So früh entstehen also diese Haltungen, und an diesen Haltungen müssten wir Veränderungen erreichen, und wir erreichen diese Veränderungen nicht mehr mit diesen Mitteln, die wir früher immer eingesetzt haben. Mit diesen klugen Ratschlägen und diesen ganzen Belehrungen und diesen Vorträgen und mit diesen Aufklärungen und all dem, was wir aus dem sogenannten Aufklärungszeitalter da mitgebracht und entwickelt haben. So geht es nicht mehr, denn diese Einstellungen und inneren Haltungen entstehen durch Erfahrungen. Und wenn man sie ändern will, dann müsste man die Erfahrungen ändern. Und Erfahrungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie, das ist ja der Begriff Erfahrung, dass sie unter die Haut gehen.
Offenheit, Entdeckerfreude, Neugier, Gestaltungslust sind Bausteine im Vortrag des Hirnforschers Gerald Hüther, denn er verficht unsere Grundsehnsucht nach Autonomie und Freiheit. Wem dieser Zugang fehlt, dem empfiehlt Professor Gerald Hüther keine Verhaltensänderungen, sondern Erfahrungen, neue Erfahrungen.
Sie müssten anderen Menschen Gelegenheit geben, eine neue, eine andere Erfahrung zu machen. Mit dem Rauchen. Oder mit der Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen unterwegs sind, mit dem Lernen, mit dem Arbeiten, mit ihrer Beziehungsgestaltung, mit der Beziehung zum eigenen Körper. Und das können sie nur, und da fängt jetzt die therapeutische Kunst an, und das können sie nur, indem sie diese Menschen einladen, eine neue Erfahrung machen zu wollen. Und da haben sie jetzt ein Riesenproblem, wenn sie sich als Dienstleister verstehen. Deshalb funktionieren die meisten Kliniken nicht. Ein Dienstleister kann niemanden einladen. Wenn Sie einen Menschen einladen wollen, nochmal eine neue, eine andere Erfahrung zu machen, dann müssen Sie ja nicht gleich den ganzen Menschen, aber irgendwas an diesem Menschen müssen Sie mögen. Nur dann können Sie ihn einladen. Also müssten Sie selbst als Therapeuten lernen, in dem anderen etwas zu finden, was Sie mögen. Und es kommt noch furchtbarer, da es meistens gerade diejenigen sind, die diese Einladung brauchen, die sie am wenigsten mögen, müssten sie vor allen Dingen diejenigen mögen können, die sie überhaupt nicht leiden können. Damit fängt jede Therapie bei einem selbst an, bei dieser Fähigkeit, dass man sich in andere Menschen hineinversetzt, dass man dort etwas findet, was man mag. Und ich gebe Ihnen diese Hilfestellung ja nicht ohne Grund. Ich sage Ihnen, jeder Mensch Und sei es der größte Schwerverbrecher oder der Drogenabhängige und Junkie oder der Straßenräuber oder wer auch immer. Jeder Mensch ist genau wie Sie suchend unterwegs und hat diese zwei Sehnsüchte. Er möchte dazugehören und er möchte zeigen können, dass er was kann. Und dort können Sie ihn einladen, dort können Sie ihn finden, dort können Sie versuchen, ihm einen neuen Erfahrungsbereich zu erschließen. Das wird manchmal mit Einladen alleine noch nicht gehen, deshalb brauchen Sie sozusagen noch die Steigerungsform von Einladen, die heißt ermutigen. Ermutigen. Ja, wenn Sie dürften nicht nur einladen, Sie müssten die besonders schweren Fälle sogar richtig ermutigen, dass die nochmal eine neue Erfahrung machen wollen. Aber damit Sie jemanden ermutigen können, brauchen Sie zweierlei. Erstens, Sie brauchen Mut. Und Mut können Sie nur haben, wenn Sie daran glauben, dass das geht. Wenn Sie immer zweifeln, können Sie keinen Mut haben. Wenn Sie nicht daran glauben, dass das geht, wenn Sie also gleich sagen, der hat eine Depression und das ist genetisch, brauchen Sie gar nicht anzufangen. So einem Kind können Sie keinen Mut machen, nochmal eine neue Erfahrung machen zu wollen. Und wenn Sie Mut machen wollen, dürfen Sie selber keine Angst haben. Das ist das, was wir im Augenblick in vielen sozialen Berufen erleben, wo der Druck aufgrund der Mittelkürzungen immer größer wird. Lehrer sind ein typisches Beispiel dafür. Deshalb haben Sie auch so viele Kunden als Lehrer hier, so viele Patienten. Die kriegen Druck von oben und von unten. Die sind niemals in der Situation, dass die eine gute Erfahrung machen. Entweder meckern die Eltern oder es meckern die Schüler oder es meckert die Kultusbehörde. Einer ist immer nie zufrieden mit denen. Und da ist es schwer, ohne Angst, frei und mutig, das zu machen, was man als Lehrer machen müsste, Kinder einzuladen, sich nochmal als Entdecker und Gestalter dieser Welt auf den Weg zu machen, obwohl sie bis dahin oftmals schon sehr furchtbare Erfahrungen gemacht haben. So, und das Letzte, das ahnen Sie schon, die höchste Steigerungsform eines Menschen, der als Therapeut oder als Lehrer oder in der Wirtschaft heißt es übrigens Supportive Leader unterwegs ist. Supportive Leader heißt, ich bin einer, der anderen Menschen hilft, wieder in die Kraft zu kommen, ihre Potenziale zu entfalten. Und die höchste Steigerungsform eines solchen Menschen, was der da fertig bringen kann, ist, dass er nicht nur einlädt, ermutigt, sondern inspiriert. Da sind wir wieder bei der Begeisterung. Dass er den anderen inspiriert, nochmal richtig loszulegen. Und Sie ahnen es schon, dazu darf man nicht davon inspiriert sein, was man so selbst für wichtig hält. Also ein Mathelehrer, der Mathe so toll findet, ist ein schlechter Inspirator. Was der können müsste, ist nicht verliebt in seine Briefmarkensammlung zu sein oder was immer so im Hintergrund ist oder in Mathe, sondern er müsste verliebt dahin sein, dass er diese Begeisterung an den anderen weitergeben kann. Das ist die tiefe Kunst. Es geht, weil alle Menschen diese Sehnsucht haben. Wir brauchen ja gar keine neue Haltung zu entwickeln, das ist die frohe Botschaft. Wir brauchen ja gar keine neue Haltung zu entwickeln, sondern wir müssen ja einfach den Menschen Gelegenheit geben, diese alte Haltung, die sie als dreijähriges Kind mal hatten, wiederzufinden. Die ist ihnen ja unterwegs abhanden gekommen. Oder diese Haltung, die sie schon als kleines Baby im Alter von den ersten 6 Monaten hatten, die ist ihnen abhanden gekommen durch spätere ungünstige Erfahrungen. Und deshalb geht es eigentlich nicht darum, dass wir Patienten helfen, neu zu werden, sondern wir müssen ihnen helfen, wiederzufinden, was sie verloren haben. Oder im Englischen heißt das to reconnect the disconnected. Wieder Zugang zu finden zu diesen Kräften, die eigentlich am Anfang mal da waren. Und deshalb ist es dann auch so leicht. Ich glaube nicht daran, dass Therapien endlos lange dauern müssen. Sie dauern endlos lange, wenn man dort nicht hinkommt. Aber wenn Sie einen Menschen tatsächlich berühren können, dass er wieder in Kontakt kommt mit seinen Sehnsüchten und wieder das Gefühl hat, dass das lebbar ist, was da in ihm als Sehnsucht bisher nicht lebbar gewesen ist, dann geht es sehr schnell. Das sind wunderbare Heilungsprozesse, die dann auf einmal sich vollziehen. Und da wissen Sie auch, wer da sich heilt. Sie sind nicht derjenige, der den anderen heilt, sondern der andere heilt sich selbst durch Wiederfinden von dem, was er verloren hat.
Wir alle kennen den Satz, hier fehlt der gute Geist, das Verbindende zwischen Menschen. Professor Gerald Hüther ist ein prononcierter Anhänger des guten Geistes.
Geist gibt es in einer Familie, das ist der Familiengeist. Im Kindergarten gibt es einen Geist, in der Schule, in der Schulklasse gibt es einen Geist. Jeder Fußballverein hat einen Geist, ein Unternehmen hat einen Geist und eine Klinik sollte auch einen Geist haben, sonst ist sie keine Gemeinschaft. Und der Geist ist gewissermaßen das, was die Menschen zusammenbindet und was den Rahmen bietet für die Erfahrung, die die Menschen in diesem System, in dieser Gemeinschaft machen können. Und normalerweise müsste das immer ein guter Geist sein. Ein Geist ist bekanntermaßen, sagt ja schon der Name, flüchtig. Das weiß man ja schon, wenn man eine Schnapsflasche offen stehen lässt, dann geht der Geist raus. Also muss man gewissermaßen diesen Geist nähren, man muss ihn irgendwie halten, man muss sich um ihn kümmern. Und wenn man sich um den Geist, den guten Geist nicht kümmert, dann verschwindet er und dann kommt auf diesen leer gewordenen Platz ein anderer Geist. Und der verbreitet sich dort. Und das ist zum Beispiel in der Klinik, aus der ich komme, der Verwaltungsgeist. Der hat sich dahingesetzt, der okkupiert dann das System und bestimmt jetzt alles das, was in dieser Klinik an Erfahrung gemacht werden kann, von den Ärzten bis hinunter zum Krankenpersonal und bis natürlich erst recht zu den Patienten. Und das, was die da alle erleben, ist, sie werden verwaltet. Und aus diesem Verwaltetwerden, dieser Erfahrung des Verwaltetwerdens, entsteht eine Haltung. Und die Haltung heißt auf Seiten der Patienten, die sollen mich jetzt möglichst schnell wieder gesund machen. Da kann ich Ihnen sagen, so wird man nicht gesund mit der Haltung. Oder es entsteht auf Seiten der Ärzte und des klinischen Personals die Haltung, hoffentlich ist bald Feierabend. Ja. Wozu soll ich mich hier einsetzen? Eine persönliche Beziehung mit dem Patienten eingehen, machen wir nicht. Und die machen dann ihre Arbeit, die funktionieren dann eben so, wie der Geist es vorschreibt. Und dann hat man ein Problem in solchen Einrichtungen. Dann passt der Ungeist, der da eingezogen ist, zu den Haltungen, die er selber erzeugt hat. Und das ist ein systemisches Problem, das ahnen Sie, das ist nur schwer wieder aufzubrechen, weil die beiden sich einander stabilisieren. Der Vorteil von dem, was ich Ihnen hier erzähle, ist, es ist sofort umsetzbar. Ab sofort können Sie jeden, der Ihnen heute über den Weg läuft, einladen, ermutigen und begeistern. Und dann werden Sie sehen, dann werden wir alle miteinander heute durch diese Begegnung ein therapeutisches Team. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Fokus. Themen fürs Leben.
Der Neurobiologe und Hirnforscher Professor Dr. Gerald Hüther Göttingen sprach in der heutigen Fokus-Sendung von Radio Vorarlberg über seelische Gesundheit aus Sicht der Neurobiologie. Herausfordernd war die Frage nach dem, was uns begeistert.
Jetzt müssen wir uns fragen, wofür wir uns eigentlich begeistern. Und dann sieht man, dass sich kleine Kinder, 3, 4 Jahre alt, eigentlich am Tag, ich schätze so 20 bis 50 Mal, rettungslos begeistern über sich selbst.
Faszinierend auch der Aspekt der Verbundenheit.
Jedes Kind hofft also, dass da draußen jemand ist, der ihm Geborgenheit und Schutz gibt, der ihm das Gefühl gibt, dass er dazugehört.
Dazu passen die Literaturhinweise auf die Bücher von Professor Gerald Hüther, vor allem der erste Buchtipp »Das Geheimnis der ersten 9 Monate«. Oder die Macht der inneren Bilder, beziehungsweise Biologie der Angst, wie aus Stress Gefühle werden. Mit diesem Literaturhinweis danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Für Anregungen und Hinweise stehen Ihnen wie immer meine E-Mail-Adresse johannes.schmiedle@orf.at sowie die Telefonnummer des ORF-Publikumsservice in Dornbirn 055 72 51.000 offen. Tonmeister der Sendung war Günter Hämmerle. Und im Sinne des Vortrags von Professor Hüther wünsche ich uns allen Begeisterung, die uns beflügelt. In diesem Sinne eine gute Zeit.